Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich bin Petra Sieder-Grabner und stelle als erstes meinen Co-Moderator vor.
Ja, Werner Schandor, hallo.
Und jetzt unsere Gäste. Ich mache das halt ein bisschen geheimnisvoll, weil ich freue mich sehr, dass dieser Termin zustande kam. Wir haben nämlich drei KulturjournalistInnen zu Gast, nämlich Maike Reichert von der Kronenzeitung. Herzlich hallo.
Hallo.
Gernot Rath vom ORF Steiermark.
Hallo.
Und Martin Gasser von der Kleinen Zeitung.
Hallo.
Genau, wir haben jetzt alphabetisch rückwärts angefangen und ich fange an mit der Vorstellung von Herrn Maike Reichert, Michaela Reichert, in Graz geboren, dann hat sie in Wien Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte studiert, fällt eigentlich nur mehr das Musikwissenschaftsstudium, dann wäre die Palette komplett. Dann hast du einige Zeit als freie Dramaturgin und Regieassistentin an verschiedenen Häusern gearbeitet, wie dem Schauspielhaus Graz, dem Opernhaus Graz, dem Landestheater Klagenfurt und dem Volkstheater Wien. Außerdem hast du auch Ausstellungen betreut im damaligen Stadtmuseum Graz und Öffentlichkeitsarbeit für das Direate gemacht. Dann hast du allerdings die Seiten gewechselt und bist zum Journalismus gegangen. Meistens passiert es ja umgekehrt.
Das stimmt.
Du bist dann 1994 zur Kronenzeitung gekommen und leitest dort seit 2003 die Kulturredaktion. Und auch ein Erfolg, den ich erwähnen möchte, die Kronenzeitung ist die Zeitung, die die Kulturseiten ausgeweitet hat unter deiner Ägide und Führung. So wie du angefangen hast, gab es eine Seite und das war so erfolgreich oder eine Spalte oder ein Nockerl. Und eure Arbeit war dann so erfolgreich, dass ihr zwei Seiten bekommen habt. Ja.
Danke, Werner. Ich darf die zwei Männer vorstellen. Wir haben alle gebeten, uns einen Lebenslauf zu schicken. Das ist nur, wie sagt man, nur begrenzt gelungen. Den Gernot Rath habe ich dann, wie macht man das, Internetrecherche herausgefunden. Da gibt es aber sehr nette Biografien über
ChatGPT.
Ja, ohne ChatGPT, also ohne künstliche Intelligenz.
Wunderbar. Wenn man erfahrt, wer man ist.
Genau, Gernot, ich werde jetzt sagen, wo ich was herausgefunden habe, geboren auch in Graz. Hast du bei der Maike das Ja gesagt, Werner? Okay, dann lassen wir das. Obwohl, man kann dazu sagen, der Gernot hat heuer schon seinen runden Geburtstag gefeiert. Er ist beim österreichischen Rundfunk gelandet, eigentlich als Nebenjob zu seinem Medizinstudium. Und dann hat ihn das sogenannte Rundfunkfieber gepackt, so kann man das nachlesen. Und er ist seitdem beim ORF geblieben, leitet mittlerweile dort auch die Kulturredaktion, ist aber auch Kulturveranstalter. Und ja, es steht auch noch, dass du im Laufe deiner Karriere Journalist, Filmregisseur und Marketingleiter warst und jetzt ganz in der Kultur tätig.
Und die Kommunikation noch mache. Also
die interne, externe?
Beides.
Beides. Sehr schön, danke. Dann darf ich noch den Martin Gasser vorstellen. Der ist auch in Graz geboren. Da verraten wir das Alter auch so verklausuliert. Der ist gleich alt wie ich. und ist auch nach einem, das liest sich auch sehr schön, nach einem abgebrochenen Studium der Geschichte und Germanistik 1996 bei der Kronenzeitung gelandet. Und
das war mal eine klassische Journalistenlaufbahn.
Genau, das war der übliche
Der Studienabbrecher ist im Journalismus früher mal eigentlich die Hauptform gewesen.
Und seit 2018 bei der Kleinen Zeitung und mittlerweile leitest du auch dort die Kulturredaktion, seit 2 Jahren. So, das war jetzt einmal die kurze Vorstellungsrunde. Wir starten mit unseren sogenannten Einstiegsfragen.
Genau, die erste, also die Einstiegsfragen sollst du ja abwechselnd nacheinander alle beantworten. Die erste ist, sind kurze Fragen, die erste ist Audio oder Video, Maike, bitte.
Audio.
Gerne. Video. Video.
Okay. Erklärungen auch, oder?
Wollt ihr es erklären? Wir lassen es immer unseren GesprächspartnerInnen offen.
Absolut. Wir hören mal. Ich bin ein total visueller Typ, offensichtlich, weil ich weder Radio höre noch Podcasts. Also seit vielen Jahren
schon. Aber nicht mehr. Du bist Konzertkritiker. Was machst du da? Schaust du den Leuten zu beim
Spielen? Da bin ich ja vor Ort, da sieht man ja auch was. Ja. Aber was Mediennutzung betrifft, also ich habe sofort auf die Mediennutzung natürlich bezogen, bin ich total Video.
Wollt ihr zwar noch das?
Ich finde es generell interessant, dass man unterscheidet zwischen Audio und Video, weil wir Audio und Video immer verknüpfen, wenn wir von Fernsehen reden, deswegen kann man das gar nicht so trennen. Und das ist ja auch das Spannende. Aber natürlich ist Video das Immersivere, das dich ganz einnimmt, wie Film dich immer ganz einnimmt. Und Audio kann dich auch einnehmen, so wie dieser wunderbare Podcast, wenn man mit schöner Stimme spricht und es gemütlich hat, dann nimmst du dich auch ein, weil du hast dann die inneren Bilder, die du selber dann erzeugst. Ja.
Für mich ist Audio konzentrierter, da lenkt mich nichts ab, da höre ich einfach zu und nehme es direkter auf, als wenn Bilder dazukommen. Also.
Zweite Einstiegsfrage, klingt lustig. Kunst oder Kultur? Ich starte jetzt mit dir, Martin.
Das ist ein weites Feld, weil es ja hierzulande oder bei vielen Leuten nicht ganz klar ist, dass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Und ich bin Team Kunst.
Okay, Gernot?
Ich würde auch Team Kunst sein.
Auf jeden Fall Team Kunst.
Großartig.
Genau, und zum, also keiner ist Team Kultur, aber falls Kultur, dann Hochkultur oder Volkskultur?
Hochkultur.
Also wer immer die Dummheit macht, hier unterscheiden zu wollen, der kriegt eine drauf. Ich glaube, die Frage ist nicht korrekt. Es gibt nur eine Kultur.
Das mag stimmen, es gibt nur eine Kultur, aber es gibt einen Unterschied zwischen Kunst und Kultur. Und ich glaube, dass die Hochkultur die Kunst ist und die Volkskultur auch Kultur, wobei die Hochkultur auch Kultur sein kann. Das ist alles ein bisschen verkompliziert. Ich würde die beiden Dinge auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist so wie Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften. Ich glaube, dass man beides zur Existenz braucht.
Ja, das halb sind die Fragen natürlich für die Antworten etwas provokant gestellt, das ist uns klar.
Ja, ja, wir wissen schon, ja, den Zeit, genau. Wir wissen schon, dass das eine Absicht ist.
Also. Wir trauen uns auch Antworten, wie wir es empfinden.
Ja. Gut.
Gut, dann haben wir noch drei allgemeine Fragen zur Einstimmung. Und die erste Frage ist so biografisch allgemein. Martin, du hast dir schon erzählt, früher ist man zum Kulturjournalisten oder zum Journalisten generell so ein bisschen gescheitert, was das Studium betrifft. Mhm. Wie war dein Weg jetzt in die Kultur, in die Kulturredaktion?
Der kam über einen Freund aus dem Studium, der bei der Kronenzeitung im Sport war. Und da hat es geheißen, bei der Kronenzeitung brauchen sie irgendjemanden, der sich für Musik interessiert und der schreiben kann. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann probieren wir das halt. Und das war dann so, dass ich dann ziemlich schnell Picking Blim bin dort. Ja, vor allem in der Kulturredaktion, obwohl ich dann auch bei der Kronenzeitung alle möglichen Ressorts mitbetreut habe. Ich war ja relativ lang dort, aber die Kultur war der Einstieg und immer so der gewissermaßen der, das wichtigste Standbein. Aber das war ein kompletter Zufall über Beziehungen und so weiter. Witzigerweise konnte ich das Jargon, das üblich war bei Musikkritiken, relativ, das hatte ich relativ gut drauf, weil ich einfach irrsinnig viel gelesen hatte in dem Bereich auch, weil ich mich halt für diese Musik sehr interessiert habe und Fachzeitschriften, schon jahrelang Fachzeitschriften gewälzt habe. Und da nur durch das Lesen eignet man sich so gewissermaßen das Jargon an. Das ist etwas, was man gar nicht so unterschätzen darf, weil wenn das fehlt, dann weißt du ja am Anfang überhaupt nicht, wie du das angehen solltest. Aber da hatte ich eine gewisse private Vorbildung gewissermaßen.
Mhm. Gernot, diese drei Fragen, diese ersten Fragen gelten für alle drei. Genau, also dein Weg in die Kultur.
Wie bin ich bei der Kultur gelandet? Also ich bin jetzt 37 Jahre beim ORF, das ist doch schon eine gewisse lange Zeit. Und du fängst an als Journalist in unterschiedlichsten Bereichen, also im aktuellen Dienst angefangen, damals noch in der Information als klassischer Radio-Fernsehjournalist. Und wie du in der Biografie schon gesagt hast, nach meiner redaktionellen Tätigkeit war ich lange Marketingleiter, habe das ganze Marketing-Sales gemacht bei uns. Und vor 15 Jahren ungefähr war die Sehnsucht groß, wieder ins Journalistische zurückzukehren. Und gerade der Kulturbereich hat eine Verstärkung gebraucht, redaktionell, und so bin ich hineingeraten. Mhm. Und es ist eine wunderbare Welt, die sich da aufgetan hat, die jeden Tag neu ist, die jeden Tag größer wird, die jeden Tag bunter wird. Es ist einfach ein Feld, das ich im Journalismus, von dem vielen, was ich kenne und kannte, den absolut spannendsten Bereich finde, mit den spannendsten Akteuren. Ja, bin einfach gern dort gelandet und jetzt dort daheim, kann man sagen.
Ja, Maike.
Also ich bin in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Für mich hat es eigentlich gar nie was anderes gegeben als Kultur und Kunst. Und habe zuerst praktisch gearbeitet und bin dann auch völlig per Zufall eigentlich von einem Freund, der bei der Kronenzeitung geschrieben hat, gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, hin und wieder Kritik zu schreiben. Und nachdem ich immer freiberuflich war und jedes Geld gut brauchen konnte, habe ich mir gedacht, gut, schreibe Theaterkritiken. Ist immer mehr geworden und bin hängen geblieben, also mit großem Vergnügen immer noch.
Werner?
Ja?
Nächste Frage.
Nächste Frage. Was siehst du so als deine Aufgabe als Kulturjournalistin?
Also ich sehe meine Aufgabe in der Vermittlung. Also ich versuche, Leute für Kultur zu begeistern, unsere Leser natürlich. Ich versuche, ihnen Guster zu machen, dass sie hingehen, sich Sachen anschauen, dass sie offen sind für Dinge, die sie sich vielleicht normal nicht anschauen würden. Das sehe ich als meine Hauptaufgabe eigentlich in diesem Job an.
Das ist es, glaube ich, auch, ne? Das Vermitteln, das Übersetzen von der Metaphorik der Kunst in das Alltagsleben, in die Zugänglichkeit des Publikums.
Ja, das ist eigentlich das Klassische, das, was man eigentlich immer sagt, weil es auch stimmt, dass eigentlich die Vermittlung ist so das Um und Auf der journalistischen Tätigkeit. Du bist gewissermaßen so der Link zwischen der Kunstproduktion und der Kunstrezeption, beziehungsweise versuchst du halt irgendwie vielleicht auch ein Katalysator zu sein oder auch irgendjemand, der diskursiv Anstöße geben kann in der Betrachtung. Da gibt es dann hunderttausende Dinge, die man machen kann, aber im Grunde ist es immer die Vermittlung.
Jetzt fällt mir natürlich eine Zwischenfrage ein, weil wir haben ja, zwei von euch sind eindeutig Printmedium und Gernot eher audiovisuell, ORF, also Radio und Fernsehen. Habt ihr euch je überlegt, irgendwie das in ein anderes Medium zu wechseln, das eine andere Übersetzungsart und Weise hat? Oder, weil es sind ja unterschiedliche Ausdrucksweisen, ob ich was niederschreiben muss oder ob ich was im Fernsehen oder Radio erzähle.
Das sind komplett andere Formen des Journalismus, die natürlich dieselbe Wurzel haben, aber anders funktionieren. Für mich war immer das geschriebene Wort das Wichtigste.
Wenn du als ORFler sozialisiert bist, wirst du natürlich immer in Audio und Video denken, handeln und nur so agieren. Das ist eine jahrelange Tätigkeit, die du hast, wo du dann ganz drinnen bist und du übersetzt die Dinge schon in diese Form der Sprache. Es ist eine ganz andere Sprache. Du hast mehrere Möglichkeiten, du musst das anders erzählen.
Und ich habe eigentlich immer gern geschrieben. Also bei mir war das Schreiben immer das vorrangige Medium. Also war immer mehr meins als präsentieren, reden.
Gut. Ja, sollen wir die dritte auch noch stellen?
Ja, stellen wir die dritte auch noch. Als Einleitung, das ist jetzt dann die dritte Frage noch an euch alle drei. Und danach gehen wir über in so Töpfen, wo wir Fragen hineingeworfen haben. Und dann bitten wir euch jeweils eine zu ziehen und dann die wird quasi dann jeweils beantwortet. Und die dritte Frage ist auch ein bisschen eine Einstimmung auf unsere, wir haben zwei Töpfe und deswegen auch die Frage dorthin gehend, als Kulturjournalist, Journalistin, Kulturpolitik auf der einen Seite, Kulturleben und Kritik auf der anderen Seite, was liegt euch näher?
Das ist eine gute Frage, weil das eine gute Frage sagt man immer dann, wenn man sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat. gut, ich glaube, dass die beiden Dinge wahrscheinlich nicht voneinander zu trennen sind. Mir ist am liebsten, ich habe so wenig wie möglich mit Politik am Hut, aber das ist unausweichlich und wird auch vor allem glaube ich, immer als relevanter Teil der Arbeit sein, wie man das gesamte Kulturgeschehen, wie das politisch, das auch politisch, kulturpolitisch zu begleiten und mit gewissermaßen da auch zur Meinungsbildung beizutragen. Mhm. Gut, ja, das ist.
Ich denke, die Kulturpolitik macht den Rahmen und macht die Stimmung eines Biotops, das in der Kultur tätig ist. Wir kennen aus verschiedenen Ländern, gibt es verschiedene Rahmen und Stimmungssetzungen für die Kultur, die muss in diesem Feld leben, agieren, handeln und so ist das eine mit dem anderen ursächlich verknüpft. Also man kann das gar nie trennen und das eine beeinflusst das andere ja auch in einer gewissen Form. Und ich glaube, die Qualität der Kulturpolitik ist immer, wie nahe sind die Akteure am echten Kulturgeschehen, am Kunstgeschehen, wie gut sind sie auch gebildet in diesem Bereich. Und ich glaube, dass die Kunstschaffenden sind immer befreit von diesen politischen Rahmensetzungen. Die sind auch oft ausgeliefert, den, wie wir es gerade jetzt haben, den Förderleistungen durch den Rahmen der Politik. Also das eine bedingt das andere immer. Man kann das nie trennen. Mhm. Und auch vom Interesse her ist beides interessant, nicht? Weil es ist ja auch wie beeinflusst das eine das andere. Das ist unsere tägliche Aufgabe, darauf zu schauen und damit umzugehen.
Also wenn es um meine persönliche Vorliebe geht, dann auf jeden Fall das Kulturleben und beobachten, begleiten. Aber gebe ich meinen Kollegen absolut recht, es geht nicht ohne Kulturpolitik und man muss sie berücksichtigen, man muss ihre Einflüsse zur Kenntnis nehmen, man muss sie damit auseinandersetzen, also geht gar nicht anders.
Damit kommen wir jetzt zur nächsten Runde, wo wir so euch abwechselnd Fragen stellen und wir haben politische oder Fragen, die so tendenziell in Richtung Kulturpolitik gehen und Fragen,
oder auch Gesellschaftspolitik.
Tendenziell in Richtung so Arbeitsalltag gehen. Und Gernot, ich möchte mit dir beginnen, dass du eine von diesen Fragen ziehst. Ich lese die dann vor. Und ja.
Wunderbar.
Die Frage lautet, welchen Wert hat ein Kulturkommentar oder eine Kritik in der Öffentlichkeit?
Es ist immer eine Position von vielen möglichen Positionen, die aber eine sehr große Reichweite erzielt und damit ein großes Gewicht kriegt.
Und merkst du oder kriegst du zum Beispiel die Rückmeldung, wenn du im Fernsehen irgendwas vorstellst und positiv besprichst oder einen positiven Kommentar abgibst, dass dann die Veranstalter sagen, wow, da sind jetzt wahnsinnig viele Leute kommen oder das Interesse steigt an?
Ich glaube, es funktioniert in beide Richtungen. Gute Kritik, schlechte Kritik geht in beide Richtungen, schafft Interesse. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu flach daherzukommen. Dann scheint es fad zu sein. Wobei wir im Radio und im Fernsehen machen diese klassische Kritik nicht. Wir ist auch nicht unser Job oder auch nicht in der Tradition der Kulturberichterstattung des ORF Steiermark, dass wir hier quasi persönliche Positionen beziehen und die mitteilen, sondern wir berichten über das, was passiert.
Ich habe auch eher den Eindruck, dass jetzt ihr, wo ihr sozusagen sehr selektiv oder über nicht so viele Veranstaltungen berichtet und berichten könnt, wie es die Zeitungen tun, hier eher als Vermittler auftretet natürlich. Also die Frage wäre insofern eigentlich an die beiden auch gut gestellt gewesen. Und beim ORF, im Radio, im Fernsehen hat man ja das Gefühl, ihr sucht euch schon aus, was eigentlich empfehlenswert ist, weil mit dem knappen Sendeplatz jetzt über was zu berichten, wo man dann nicht hingehen braucht, wäre fast verschwendet, oder?
Die Auswahl ist immer die Schlüsselfrage. Was wählst du aus? Was kann ins Fernsehen kommen? Was ist sozusagen auch fernsehtauglich? Das ist immer ein sehr komplexes Selektionsverfahren, dass wir auch wirklich hier möglichst viel abbilden, viel sozusagen aus den verschiedenen Genres, viel aus den verschiedenen Regionen auch. Das ist auch für uns immer sehr wichtig, dass wir nicht nur grazlastig sind und dass wir die Vielfalt illustrieren, aber natürlich auch die Relevanz, die Relevanz im Sinne von, wo ist das Interesse von möglichst vielen Menschen gegeben oder vermuten wir das Interesse von möglichst vielen Menschen, vergessen aber auch nicht auf sozusagen Nischen, die wir auch gerne beleuchten, weil es ja nicht nur darum geht, nur quotenorientiert zu fokussieren, sondern auch möglichst die ganze Bandbreite darzustellen. Das ist unser Anspruch, unser Versuch. Wir scheitern täglich erfolgreich.
Ich glaube, der Werner und ich haben uns geeinigt, dass ihr diese sogenannten politischen Fragen auffächer. Wir wechseln einfach jetzt die Töpfe ab. Zustimmung meines Co-Moderatoren?
Ja, klar. Ich musste mir nur bücken, um meine heruntergefallene Frage.
Kompliziert. Martin, du kriegst jetzt eine von diesen Fragen, die du sicher gern magst. So. Bist du in deiner Arbeit unabhängig oder musst du Vorgaben aus der Chefetage nachkommen?
Das ist auch eine gute Frage, aber nicht in dem Sinne, dass ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Tatsächlich ist man als Kulturjournalist in Österreich, soweit ich das beobachten konnte, ich bin ja in zwei relativ großen Medien Kulturjournalist gewesen, weitestgehend unabhängig. Weitestgehend unabhängig. Es gibt natürlich, Chefredakteur mischt sich natürlich immer ein in einer Art und Weise, dass er versucht, gewisse Themen, wo er glaubt, dass die viele Leute interessieren oder dass die wichtig sind für die Gesellschaft, kommt natürlich mit gewissen Vorschlägen und so weiter und möchte natürlich auch diese Dinge. Und es ist aber, dazu gibt es Redaktionskonferenzen, dazu gibt es ja Sitzungen, sehr viele Sitzungen mitunter. Und das wird dann schon auch diskutiert natürlich. Aber grundsätzlich ist die Unabhängigkeit des Journalisten und der Journalistin sowie der Kulturredaktion an sich einer der wesentlichen Standbeine, wie für jedes Ressort bei Zeitungen. Weil eigentlich die Ressorthoheit ja immer noch gilt. Also eigentlich haben die Ressorts, ich glaube, dass das in den meisten Redaktionsverträgen oder bin mir nicht ganz sicher, da gibt ja diese Redaktionsverträge. Redaktionsstatut heißt es, da ist ja eigentlich, die Krone hat ja als erste überhaupt gehabt in den frühen 70er Jahren. Und im Statut ist eigentlich schon geregelt, dass das Ressort die Themenhoheit hat. Aber in der Praxis kann das natürlich dann auch mal drunter und drüber gehen und da gibt es dann durchaus Redebedarf, auch sehr viel Redebedarf manchmal und dann muss man sie halt zusammenraufen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die Unabhängigkeit des Kulturjournalisten und der Kulturjournalistin in Österreich ist verhältnismäßig sehr hoch.
Regen sich manchmal Künstler auf, wenn man sie kritisiert?
Oh ja. Oh ja. Nein, man kriegt teilweise ganz erboste Mails oder Anrufe, aber im Gespräch relativiert sich dann oft vieles und
also wenn die das Gefühl haben, sie wurden falsch verstanden.
Sie wurden falsch verstanden oder man kennt ihren Wert nicht oder wie immer, das kommt vor, das ist völlig klar. Also ich glaube, ich wäre auch gekränkt, wenn man mich nicht verstehen würde. Also völlig natürliche Reaktion.
So, meine nächste Frage zieht jetzt bitte der Gernot.
Bitte sehr.
Dankeschön. Wie behält man von Graz aus im Auge, was in den Bezirken passiert und wie deckt man es ab?
Indem man einfach gute Verbindungen hat in alle Richtungen zu allen großen Playern am Lande und indem man auch viel Offenheit hat auch und viel Wertschätzung denen entgegenbringt, die eine fantastische Arbeit machen und die es natürlich etwas schwerer haben mit dem Publikum, ein bisschen anders arbeiten müssen auch mit ihren Communities, wenn man so sagen will. Ja, aber wenn du ein gutes Netzwerk hast, und natürlich gibt es auch gute Kommunikation von den Kulturschaffenden draußen am Lande. Der Überblick macht es aus.
Wie viele Mails kriegst du oder Veranstaltungseinladungen pro Tag?
Ich krieg so. Also 200, 250 Mails habe ich sozusagen als Tages und etwa würde ich sagen, je nach Saison. Im Sommer würdest du dich über jedes Mail freuen oder in den Ferien, da sind alle im wohlverdienten Urlaub, da gibt es nur die kleinen Laientheater, die fleißig sind und oder die kleinen Sommerfestivals rundherum. Zur Hauptsaison im Frühling, Mai, Juni, Juli bis Schulende und dann wieder September, Oktober. Ja, das sind so ungefähr 30, 40, sozusagen die relevant sind, so wie die es bei mir sehen.
Pro Tag.
So, pro Tag, ja.
Maike nickt auch, Martin.
Also ich kriege sicher weniger. Also es sind pro Tag zwischen 80 und 180. Und es werden im Sommer dann weniger. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind unsere Filter anders eingestellt. Aber die Mail-Kommunikation bzw. das Abarbeiten von Mail ist einer der Hauptarbeiten mittlerweile im Journalismus.
Und auch inzwischen der WhatsApps oder die Szene ist kreativ,
Post. Aber Post kommt relativ wenig.
Ja, es gibt ja diese Kultur-Rush-Hour-Monate, wo man sich ja dann quasi klonen, vierteilen.
Wobei es mittlerweile diese Fenster, die es früher gab, die wurden dann immer kleiner. Es gab ja das berühmte Fenster von Mitte Dezember bis Mitte Jänner.
Ja.
Es ist vielleicht noch ein bisschen spürbar, aber nicht mehr so. Sommerloch ist nur mehr im August.
Nicht einmal mehr richtig.
Zweite August-Hälfte.
Ja, stimmt. Absolut. Ende August.
Und irgendein Energieferien waren früher eine, kannst vergessen mittlerweile. Es ist auch völlig zu.
Aber dann kann man eigentlich von einer vielfältigen Regenkulturlandschaft der Steiermark reden, oder? Wenn so viel los ist.
Noch.
Absolut. seid ihr schon alle sehr lange auch im Metier. Gibt es irgendeinen Trend, wie sich die Kulturberichterstattung vielleicht verändert hat?
Ja.
Weniger Kritik, mehr Kritik?
Da gibt es unterschiedliche Strömungen. In den alten Jahren gab es immer wieder neue Parameter, immer wieder neue Vorstellungen, was mehr gelesen wird. Und es ist überraschend, dass wieder Dinge, die vor 15 Jahren komplettes Out galten, dann wieder ganz stark zurückgekommen sind. Ich nehme jetzt einmal als Beispiel die Kritik. Die Kritik galt eine Zeit lang als zu speziell, weil sie sich nicht an ein größeres Publikum richtet, sondern wirklich nur an Leute, die jetzt im Vergleich zu einem Interview oder einer Homestory oder sonst irgendeiner anderen journalistischen Form sehr viele Leute ausschließt, weil du brauchst erhöhtes Interesse an dieser Veranstaltung oder an diesem Buch oder an diesem, dass du das liest. Und das galt dann eine Zeit lang als abnehmendes Modell. Das ist lustigerweise durchs Internet komplett gedreht worden, weil man gemerkt hat, dass im Internet, dass die Einordnung wieder einer der ganz großen, wesentlichen Punkte der Kulturberichterstattung, der Berichterstattung generell ist. Einordnung wird viel mehr gelesen als manchmal ein Interview. Also diese Zahlen, die wir dann hatten, weil es wird ja jede Geschichte auch noch ihre Reichweiten gewissermaßen kontrolliert. Kontrolliert ist falsches Wort. Man weiß, wie analysiert, viel wie, analysiert, ja. Und da gab es zum Beispiel jetzt diesen ziemlichen Backlash eigentlich, dass die Kritik viel wichtiger ist, auch weil die Kritik noch eines der Formate ist, für das im Internet bereit die Leute, die Konsumentinnen und Leser bereit sind, Geld auszugeben.
Okay. Also die wollen wissen, wie man was
wie ja, weil die eben ein
Experte was beurteilt.
Ein größeres Interesse haben, diese Einordnung zu haben bei Dingen, die sie selbst gesehen haben und so weiter. Und das merken wir, dass im Kulturbereich Abo-Abschlüsse zum Beispiel beim fast ausschließlich über Kritiken funktionieren.
Spannend.
Deswegen werden auch Kritiken, was vielleicht, wenn man sich das genau anschaut, im deutschsprachigen Raum, Kritiken werden fast von allen Zeitungen ziemlich penibel hinter der Bezahlschranke platziert. Das machen fast alle so, weil das offensichtlich nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Medien ist. das ist zum Beispiel ein Punkt, den man anführen könnte. Wir könnten jetzt über alle, wahrscheinlich alle möglichen Formate noch sprechen, was vielleicht der Sukkus ist, dass sie die Trends alle 5, 6 Jahre wieder mal ändern. Mhm. Also das ist schon so, dass es jetzt nicht so über 20 Jahre gibt es keine Gesamt. Es gibt eine Gesamtentwicklung, natürlich, den Journalismus betrifft, das ist der ökonomische Druck. Mhm. Also vor allem auf Medien lastet heute ein viel höherer ökonomischer Druck als noch vor 20 Jahren. Und deshalb
ist. Dabei war es vor 20 Jahren schon nicht so gut wie vor 30 Jahren.
Ja, ja, genau. Es ist, aber gut, man sagt schon, dass die 80er, 90er noch so goldene Ära im Journalismus waren, vergleichsweise mit heute. Mhm. Weil natürlich der ökonomische Druck auf die Verlagshäuser überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem davor.
Ja klar, das ganze Werbegeld ist abgewandert Richtung Google und Co.
Genau.
Das oder ist ein Großteil.
Genau, 90% der Online-Spendings sind momentan auf diesen Plattformen unterwegs. Also da wissen wir, was in Österreich
passiert momentan. Das fehlt natürlich jetzt massiv und natürlich steigt dadurch der Druck und das ist, was alle Journalisten quer durch alle Ressorts mitkriegen ist, dass das.
Aber so wie in anderen Ressorts, dass ihr jetzt sozusagen schreiben müsst, dann noch ein kleines Video drehen und zum Schluss noch einen Podcast drüber machen und das alles innerhalb von 10 Minuten. Das ist dann
nicht gewünscht wäre es schon. Wir wären uns noch erfolgreich.
Ja, aber es sind auch ganz unterschiedliche Formate, die man gar nicht. Also ich kann auch von uns reden, Audio und Video und online sind. Und das kann man nicht mischen. Ne? Das ist ganz eine eigene Erzählform, die in den Medien dann auch umgesetzt werden müssen. Ne? Und es entstehen Hybridformate, also wenn man jetzt den Topos-Kanal anschaut bei OFON, wo Audio-Video-Einbindungen da sind, gerade im Online-Bereich oder wenn man auf die blaue Seite schaut, im AVFAD, die wurde ja auch sehr umgebaut, um nicht zu zeitungsähnlich zu sein, wo Audio-Video-Inhalte only sind. Ich glaube, da wandelt sich immer viel. Erstens vom Gesetzgeber vorgegeben, also was uns jetzt betrifft, zweitens vom Publikum getrieben und auch vom ökonomischen Druck getrieben. Aber ich glaube auch im Netz, wo ja quasi Audio, Video und Print gleichermaßen vorhanden sind in der Potenzialität der Berichterstattung oder der Form der Berichterstattung im Netz, sieht man die verschiedenen Spielformen, die ausprobiert werden.
Wobei es spannend ist das Multimediale steht außer Frage. Die Frage ist eher auf der Produktionsseite, weil man eine Zeit lang geglaubt hat, dass jeder alles kann. Mhm. Jetzt sehe ich bei uns, aber auch bei anderen wieder eher einen Trend zur Spezialisierung. Also dass bei uns gibt es ein Videoteam, das halt dann konkret diese Geschichten, die aber auch Printleute betreuen, da kommt aber dann auch ein Videoteam hin. Das heißt, das macht dann nicht einer alles, sondern man versucht einfach das Know-how besser gezielter einzusetzen. Das merkt man jetzt als Trend wieder, weil vorher früher anders noch.
Ja, das hat auch immer ein bisschen batschert ausgeschaut, weil wenn man es nicht gewohnt ist, Videos zu machen oder Filmbeiträge, wenn man es gibt Profis dafür, nicht zufällig. Das hat schon einen Sinn.
Also. Es ist komplex, ne? Weil du, wenn du ein Video arbeitest, sehr lange und sehr hart.
Dazu ist da ihre erste Maike. Genau. Du stellst die Frage dann.
Die Maike bekommt die nächste Frage.
Ja.
Welche Rolle nimmt Kunst in der Gesellschaft ein? Jetzt wechseln wir ein bisschen das Thema.
Eine nicht so große, wie es wünschenswert wäre. Also das entnehme ich immer den Kommentaren, wenn man Kulturgeschichten online stellt, wo dann zu 90% dabei steht, wer braucht das? Grundsätzlich braucht es jeder, würde ich sagen. Also das Interesse könnte größer sein, würde ich sagen.
Ich glaube, wir haben dann eh noch weitere Fragen, die da hinzielen. Der Werner schaut gerade.
Ja, überlegt gerade, was war die Frage, aber lassen wir es mal dabei.
Wir lassen es mal so stehen, aber auf das, ich halte das ein bisschen so in der Hand und vielleicht kommen wir darauf noch ein bisschen
zurück. Gernot, die
nächste Frage.
Eine kurze Frage. Magst du Überraschungen?
Ja, ich glaube, das ist, bin ich nicht der Einzige, der Überraschungen. Wir leben für Überraschungen. Wir leben, dass unser Leben immer wieder bunter wird, vielfältiger wird. Und das ist ja das Schöne, dass wir das gerade in unserem Job sehr gut ausleben können.
Vor allem ist es schön, dass es nur Überraschungen gibt.
Petra, du hast gemeint, du kennst Leute, die keine Überraschungen mögen. Also ich kenne eigentlich auch keine.
Aber ich kenne schon Menschen, die mögen keine
Überraschungen. Außer wenn schlechte Überraschungen sind und man schlechte Überraschungen gewohnt ist, dann bekommt man eine gewisse Sehnsucht an die
ans Bewährte.
Aufs Bewährte.
Das ist interessant, nämlich eine Überraschung auch zu bewerten als gut oder schlecht.
Naja, ich würde jetzt mal sagen, jetzt um off-topic zu sagen, ich glaube jetzt die Überraschungen, die zum Beispiel der Mensch aus dem Weißen Haus gerade täglich für die Welt bereithält, lässt an gewissermaßen an die positive Kraft der Überraschung durchaus Zweifel.
Ja, aber wir können wahrscheinlich gerade das Thema Überraschungen noch weiter ausdehnen, weil es gibt wahrscheinlich geplante und ungeplante Überraschungen und wer weiß, ob der Weiße Haus... das plant oder nicht plant und gezielt seine Überraschungen setzt.
Aber wir wundern uns doch täglich, was alles möglich ist.
Ja, das stimmt. Wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Jetzt muss ich wieder den Gernot fragen in meiner Reihenfolge.
In deiner?
Nein, die war ja gerade, oder?
Aber in meiner Reihenfolge.
Achso, dann sind wir so gegenläufig.
Wir sind gegenläufig in der Reihenfolge. Bei drei Menschen schwierig, weil irgendwann doppelt sich's. Gernot, darf
ich
die
bitten? Ich hoffe, dass die Zeiten mitgestoppt werden.
Genau, die Redezeiten werden.
Ja, genau. Dass man da nicht ich habe sie auch ausreden lassen. Ich nehme die Frage. Ja.
Wie gestaltet sich die steirische Kunst- und Kulturlandschaft aus Sicht des Kulturjournalismus?
Die nächste Frage, bitte.
Zum Glück. Genau. Und die nächste Frage, ich gebe dir noch eine Subfrage.
Also ich verweigere keine.
Es gibt eine Subfrage. Ja. Wo siehst du die, oder wo ortest du Stärken und Schwächen der steirischen Kultur? Also was würdest du, wenn jetzt wer in die Steiermark zu Besuch kommt, dem erzählen, boah, das ist bei uns. Und der sagt, was ist jetzt das Kunst- und Kulturleben hier in diesem Lande?
Na, ich glaube, das, was dieses Land auszeichnet, dass es eine unglaublich vielfältige Kulturlandschaft hat und dass es auch in dieser Vielfalt sich permanent weiterentwickelt. Das bleibt ja nicht stehen. Es kommen immer neue Formen, immer neue spannende Dinge und es ist, glaube ich, für einen Gewohnheitsrezipienten gar nicht leicht, die neuen Entwicklungen alle mit zu verfolgen und sich darauf einzulassen. Also ich glaube, es bietet viele Gelegenheiten, sich darauf einzulassen, aber wir haben natürlich fantastische Bühnen, die toll produzieren, wie Musiktheater, wir haben Theater, wir haben diesen Bereich, wir haben eine fantastische bildende Szene, die wir haben. Also ich glaube, die Vielfalt ist riesengroß, was hier gemacht wird und wir haben starke regionale Player. Das ist, die Landschaft ist schon einzigartig, die wir hier haben und wenn ich so ein bisschen den österreichweiten Vergleich anstelle mit anderen Bundesländern, glaube ich, sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs, was die Ausstattung betrifft der Kulturlandschaft und sowohl in der Vielfalt als auch in den Besonderheiten. Aber es sind ja immer, letztlich sind immer die Menschen, die die Kultur machen, es sind immer die Kunstschaffenden, die mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität da was machen wollen und was machen können
auch. Ich würde die Frage auch weitergeben an euch, falls ihr.
Ja. Ich finde es auch spannend, dass immer wieder Neues entsteht. Also wir rasten uns jetzt nicht auf Lorbeeren aus oder auf gesättelte Festivals oder so, sondern es entsteht immer wieder Neues. Es entwickeln sich neue Formen, neue Festivals, also die sich auch wirklich mit dem auseinandersetzen, was es im Moment gerade braucht und das finde ich ist da auch sehr ausgeprägt, also im Vergleich zu anderen Städten.
Ja, also ich glaube, ich bin da jetzt ein bisschen kritischer, weil ich denke, dass die kulturpolitischen oder die kulturstrategischen Rahmenbedingungen in Graz und in der Steiermark so aufgestellt sind, dass gewisse Sparten naturgemäß nicht so stark entwickelt sind. Ich glaube, dass die bildende Kunst Probleme bekommen hat in den letzten Jahren.
Durch die fehlende Ausbildungsstätte oder generell?
Auch durch die fehlende Ausbildungsstätte, durch die fehlende vielleicht Förderungen. Es gehen sehr, nach wie vor ist da der Braindrain relativ groß. Auch Corona hat da nochmal eine Rolle gespielt. Wenn wir jetzt von der Konsumentinnenseite sehen, wir haben zum Beispiel im Vergleich zu anderen Bundesländern überhaupt keine Großausstellungen mehr, die wirklich überregional strahlen. Das gibt es sogar. Also wir können zum Beispiel uns nicht mehr vergleichen mit dem Lentos oder mit dem Kunsthaus in Bregenz, um jetzt einmal regionale Player zu nennen. Weil von dem Bundestheater, also von der Bundeshauptstadt brauchen wir nicht reden. Wir haben natürlich immer die Situation, dass 200 Kilometer vor der Steiermark ist einer der Weltkulturmetropolen. Einer der sicher Top 10 Kulturdestinationen der gesamten Welt. Das ist natürlich ein Angebot dort, das sehr viel überstrahlt. Aber auch wenn man es vergleicht jetzt mit anderen Bundesländern, sehe ich doch schon in der Steiermark ist ein irrsinnig starkes, traditionell starkes Land in dem Bereich, aber ich sehe da schon auch gewisse Mangelerscheinungen in diversen Bereichen.
Der Martin hat jetzt ein bisschen die Schwächen geortet.
Genau. Was mir so im Vergleich oder was ich anmerken wollte, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es lange Zeit eine große Stärke war, dass die Politik der Kultur große Freiheiten gewährt hat. Also wenn ich jetzt so an diese traditionellen Geschichten wie Steirischer Herbst ermöglicht durch die ÖVP in den 60er Jahren denke, habt ihr da jetzt Bedenken, dass sich das ändern könnte? Ist das abgeschwächt worden?
Also ich habe massive Bedenken natürlich. Also das hängt jetzt gar nicht so parteipolitisch zusammen. Ich glaube, man muss ja jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle vor der FPÖ fürchten müssen. Man kann sie auch vor anderen fürchten, weil ich glaube, das ist einfach eine Gesamttendenz, dass Kulturpolitik innerhalb des politischen Feldes eine sehr, sehr marginalisierte Rolle spielt, ganz einfach. Das ist etwas, was wir bis in den Bund hineinspüren. Es hat jetzt zwar einen Kulturminister gegeben, aber jetzt ist es die Situation, dass man noch nicht einmal, man hat immer das Gefühl, das ist das Letzte, was noch irgendwie übrig geblieben ist, ist die Kultur. Und das wird dann halt jemandem zugeschlagen, der halt bei seinen Ämtern das noch irgendwie mitnehmen kann. Aber es ist auch, wie gesagt, spielt ja in keinem Wahlkampf ein Thema. Kunst ist zwar einer der ganz, ganz großen Assets da in Österreich, aber spielt in der öffentlichen Debatte dann eine viel geringere Rolle, als man glauben möchte.
Aber führt das wieder zurück zur Frage, die Maike eben vorher schon bekommen hat, welche Rolle Kunst und Kultur in der Gesellschaft spielen? Ist es ein Spiegel darauf hin?
Die Frage ist, es ist ja natürlich eine ideologische Frage auch, weil natürlich kann Kunst und Kultur Tourismustreiber sein und fürs Image des Landes entscheidend sein und so weiter. Aber natürlich hat vor allem die Kunst eine ganz andere Funktion auch noch. Also das ist ja etwas, was sie eben nicht gewissermaßen jetzt dem Image oder der Identität zuarbeitet, sondern etwas, das etwas in Frage stellt, das Dinge kritisch beleuchtet und so weiter. Und da hast du natürlich immer genau das, was du vorher angesprochen hast, hat es eine Zeit lang eine Kulturpolitik auch in diesem Lande gegeben, die das akzeptiert hat. Und zwar, dass einfach in dem Fall waren es Leute von der Volkspartei vor allem, die gesagt haben, das ist jetzt wichtig, dass wir in Frage gestellt werden. Unsere Art des Lebens, unsere Art des Politikmachens, es ist wichtig, dass es einen Bereich gibt, der das, was wir glauben, nicht unbedingt ein Proponent von dem ist, was wir glauben. Dazu gehört eben ein politisches Bewusstsein dafür, dass Sachen, die einen nicht direkt nutzen, sondern der Gemeinschaft nutzen, wichtig sind. Und das ist der Punkt. Und da brauchen wir jetzt nicht sagen, das ist bei der FPÖ nicht oder das ist bei der ÖVP nicht oder bei der SPÖ nicht. Ich glaube, dass diese Grundeinstellung der Kunst als Wert, das sie nicht über Umwegrentabilitäten beziffern lässt, das ist im Schwinden.
Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Menschen generell mehr in Frage gestellt fühlen als noch vor 40, 50 Jahren, wo man sozusagen in seiner Identität weniger sich hinterfragt hat und wo es weniger Irritationen gegeben hat, also wo sich die Gesellschaft noch nicht so schnell geändert hat, nicht so schnell gewandelt hat.
Das ist immer ein Gradmesser für die Offenheit einer Gesellschaft. Mhm. Wie offen ist eine Gesellschaft? Wie viel wird zugelassen? Mhm. Wie viel kann passieren? Wie viel darf passieren? Ohne dass man es versucht, in eine Bahn zu lenken.
So, ich habe jetzt den Überblick verloren, wenig.
Nein, der Gernot hat ja, die letzte, wir sind jetzt ein bisschen so, war ja, schon ein bisschen aber, politischen verhaftet.
Ich glaub, aber ich würde
ja, du würdest ja, an Maike geben?
Die Fragen reichen, ja. Ich glaube, wir sind jetzt eh schon bei der letzten Runde, ja. Ah, genau, das ist was, ich habe ja auch eine Zeit lang als Kulturjournalist gearbeitet, so frei, und mir hat es immer wahnsinnig gestresst, nach der Theateraufführung mir gleich eine Meinung bilden zu müssen. Also ich bin der das länger ablegen muss, lassen muss. Die Frage ist, wie schafft man es, die Eindrücke einer Aufführung, eines Konzerts, einer Ausstellung innerhalb kurzer Zeit so schnell zu verdauen, dass man umgehend mit einer Kritik oder Einschätzung oder Empfehlung oder Beurteilung zur Hand ist.
Viel Spaß bei der Beantwortung.
durch Routine zum Teil. Mhm. Weil man es einfach über Jahre macht. Und gerade bei Theater oder Konzert haben wir zumindest in den meisten Fällen schon die Gelegenheit, einmal drüber zu schlafen. Also wir müssen das erst am nächsten Tag schreiben und es ist dann am übernächsten drinnen. Bei Ausstellungen ist es schwieriger, das stimmt, weil das muss gleich passieren. Mhm. Oft, nicht immer. Aber ich glaube, in dem Fall hilft wirklich viel angeschaut haben und aus der Routine heraus beurteilen können, wie was sich einfügt in das Gesamtbild.
Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel völlig anders urteilst als der Martin dann in einer kleinen Zeitung? gibt dir das zu denken oder denkst du,
das ist ja eine Kritik oder eine Beurteilung ist immer eine subjektive Sache. Das kann auf mich ganz anders wirken als auf den Martin. Also und das ist, kommt da immer wieder vor. Also das eine Kritik ist keine objektive Niederschrift von dem, was passiert ist, sondern das, wie es auf einen wirkt. Das ist absolut normal, dass man da nicht immer gleicher Meinung ist oder das gleich empfindet. Also.
Mich würde ja in dem Zusammenhang auch interessieren, wie der Unterschied ist, wenn ihr in ein Konzert oder Aufführung geht, wo ihr wisst, ihr habt zu arbeiten dafür oder ihr macht es privat. Wie ist die Rezeption?
Großer Unterschied.
Ja,
wirklich großer Unterschied. Kannst bei mir. Also ich kann wirklich abschalten, wenn ich nicht beruflich wohin gehe und das einfach genießen. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich drüber schreiben muss, weil da muss ich ständig denken,
die Frage,
wie formuliere ich es?
Okay, die Frage stelle ich gerne an alle drei.
Das ist natürlich ein Unterschied, wenn du beruflich dort bist, musst du es anders vermitteln, du musst das anders wahrnehmen. Du hast ja dann eine Aufgabe, sozusagen das Ding zu übersetzen. Also gibst du es in deine Übersetzungsanteile oder in dein Übersetzungsprogramm und du schaust das mit deinem, also bei mir ist es so, mit deinem Übersetzungsprogramm an. Aber wenn du privat dort bist, dann lass dich einfach fallen oder ich lass mich dann meistens reinfallen.
Obwohl man nachher wahrscheinlich auch drüber redet, aber anders.
Ja, natürlich. Also das ist ja nicht anders, man nimmt es ja nicht anders wahr, aber du musst das trotzdem
anders
schon vorbereiten zur Verarbeitung. Nicht? Und das schafft andere Konzentration. Und man muss auch die Teile gut da haben, damit man es dann auch übersetzen kann.
Ich kann ja nicht mehr unterscheiden gut, weil bei mir ist eigentlich immer dieses prozessuale Nachdenken über das, was man da sieht, eigentlich immer. Also es ist schwer, für mich sehr schwer ausschaltbar. Und wenn es ausschaltbar ist, dann passiert es auf jeden Fall nicht auf Kommando, sondern es passiert einfach, ohne dass es mir groß auffällt. Ich glaube, dass was unterschiedliche Meinungen betrifft, das ja super ist, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, weil ich finde ja, dass wir viel zu häufig ähnlicher Meinung sind. Also ich fände es ja super, wenn wirklich noch ein viel größeres Spektrum aufgeht, weil das auch, um nur zu dokumentieren, weil diese Meinungen relativieren sie ja alle. Und das ist ja das Schöne. Und daraus entsteht ja der Diskurs aus sich einander relativierenden Meinungen, die man dann aber vergleichen kann. Und das ist eigentlich spannend. Wobei ich sagen muss, ich bin ja gewissermaßen arbeitstechnisch dazu gezwungen, meine Meinung oft sofort kundzutun. Mhm. Also direkt
nach der Nachkritik dann.
Ja, genau. Sozusagen. Wobei das auch eine Gewohnheitssache ist, weil es dann wie bei einer Ausstellung ist, dass du weißt, du musst das jetzt sofort machen. Das ist natürlich durchaus problematisch, weil man noch einen Tag später schon was anderes denkt. Mhm. Und ich glaube ja, dass eine Kritik sowieso keine festgefügte Meinung ist, sondern das dokumentiert gewissermaßen im Idealfall einen Gedankenprozess und zeigt dann vielleicht dort, wo dieser Gedankenprozess gerade war, beim Verfassen der Kritik. Der kann natürlich weitergehen, man ärgert sich ja dann auch oft. Zwei Wochen später denkt man sich, um Gottes Willen, eigentlich stimmt das, was die Kollegin gesagt hat und so weiter. Ach, das hätte ich schon anders machen. Das heißt, das ist ja nichts, was fix ist. Mhm. Schon deswegen ist der Begriff des Urteils ja falsch. Dass eine Kritik ist nie ein Urteil. Eine Kritik dokumentiert einen Reflexionsprozess. Und ist eigentlich die Einladung an Rezipientinnen, Rezipienten, diesem zu folgen. Und denn aus diesem Rezeptionsfluss irgendwas rauszunehmen, was für sie interessant ist, zu sagen, das ist gut und so schlecht, das ist gut und das ist schlecht, ist ja langweilig in Wahrheit. Aber man muss es manchmal natürlich, man sagt es ja natürlich auch in der Deutlichkeit, aber das ist dann vielleicht eine Folge dieses Prozesses, wenn man gewissermaßen zu einem sowas wie einem Urteil kommt. Aber grundsätzlich ist es ein prozesshaftes Vorgehen.
Jetzt ist es so, dass sich ja quasi auch die Reaktion auf diese Kritiken von Seiten der Leserschaft das Verhalten natürlich auch dahingehend geändert hat, dass früher hat man Leserbriefe geschrieben oder einen Brief geschrieben und gesagt, die Kritik finde ich jetzt nicht gut oder ist wurscht, welche Meinung. Jetzt hat man mit Online und der Kommentarfunktion ziemlich schnell die Möglichkeit, auch sein eigenes Empfinden loszuwerden. Spürt ihr das? Seht ihr das? Ist das gerade bei Kritiken, spielt das eine Rolle oder gar nicht?
In meinem Bereich ist das eher zurückhaltend, muss ich sagen.
Ja, also Kommentare zu Kritiken
ist eher,
sind eher selten.
Ist eher selten.
Eher zu den politischen Themen, oder?
Da, ja. Wesentlich mehr, ja. Also das ist schon, es gibt schon manchmal Anrufe und es gibt manchmal direkte Reaktionen auf Texte, die glücklicherweise, weiß nicht, meistens noch durchaus auch positiv oder gesprächsbereit, sagen wir mal so. Gesprächsbereit oder kommunikativ offen sind.
Relativiert sie oft viel. Also das ist.
Aber ja. Das gibt es natürlich schon, aber vor allem online ist es, Kritiken werden zwar gelesen, aber relativ wenig kommentiert.
Okay. Ich bin jetzt schon bei meiner letzten Frage, also bei der letzten Fragerunde aus dem Topf. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung. Genau. Fragen zum Schluss, oder?
Ja.
Ja. Aber meine kriegt jetzt der Martin, nach den Berechnungen. So, was haben wir hier? Ah, das schließt schon wieder an dem, was ich gerade gesagt habe. Welche Rolle spielen Online-Medien für deine Arbeit bzw. in deiner Arbeit?
Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil online ja angeblich, und es zeigt eigentlich, also es gibt wenig Daten, die dagegen sprechen würden, ist, dass online einfach die Zukunft ist in den nächsten Jahren. Und zwar schneller, als wir glauben wahrscheinlich. Das Online-Publikum ist heute halt anderes als ein Print-Publikum. Mhm. Das ist eine interessante Wahrnehmung. Das heißt, das Print-Publikum hat noch andere Vorlieben. Also man bekommt zum Beispiel Online-Geschichten, die gar nicht so viele Klicks haben, aber du merkst dann, wenn die Geschichten im Print sind, hast du eine Reaktion drauf auf die Print-Geschichte oder so. Das heißt, es ist ein sehr schwieriges Feld, das überhaupt auszutarieren, weil wir ja nicht mehr die Ressourcen haben, da zwei Medien zu machen. Mhm. Also du kannst online und Print nicht so voneinander trennen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Sie sind es tendenziell, aber das geht sich ressourcentechnisch nicht aus. Du musst irgendwie so jetzt einen Mittelweg finden, dass du beide doch divergierenden Publikumsstrukturen berücksichtigst.
Ich glaube, die durchschnittlichen Printleser sind so Mitte 50, was ich weiß. Mitte bis Ende 50 im Schnitt und online 20 Jahre jünger, 20 bis 25 Jahre im Schnitt, also die treuen Medienkonsumenten.
Das ist schon eine sehr positive, sehr medienfreundliche Datenlage.
Vielleicht habe ich gesagt, dass die
Printleser vielleicht ein bisschen älter sind und die Online-Leser nicht wesentlich jünger.
Ja, okay. Und die anderen schauen nur mehr TikTok.
Die anderen schauen TikTok.
Damit sind wir bei der letzten Fragerunde. Es gibt nochmal drei Fragen an euch alle drei. Und zwar die erste Frage, wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Also Maike und Martin, ihr seid ja händeringend in die Redaktion geholt worden. Sozusagen damals, wie schaut es jetzt 30 Jahre später aus? Gibt es das noch immer?
Noch viel mehr händeringend.
Ja,
doch. Also es gibt kaum Nachwuchs im Kulturjournalismus.
Es ist meine Beobachtung, ich habe 20 Jahre am Studiengang Journalismus und PR an einer Lehrveranstaltung geleitet und ich habe die Leute immer gefragt, was wollt ihr machen? Ja. Und es waren wahnsinnig viele dabei, die wollten Sport machen. Es waren einige dabei, die wollten Politik machen. Und ich weiß nicht, ob in 20 Jahren vielleicht eine Studentin einmal gesagt hat, ich möchte in die Kultur gehen.
Ja, ich glaube, viele fürchten sich davor, also das auch von jungen Mitarbeitern, die wir haben, wenn wir fragen, magst du nicht einmal dorthin gehen und drüber schreiben? Na, um Gottes Willen, das ist zu anspruchsvoll oder so. Also es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, der über Kultur schreiben möchte, was vielleicht auch mit dem Arbeitsaufwand zu tun hat, weil ja doch sehr viele Abende, Wochenenden draufgehen. Also auch da merkt man, die Bereitschaft, am Abend oder am Wochenende zu arbeiten, steigt nicht gerade.
Wie ist es bei dir, Martin, in der kleinen Zeitung, Redaktion?
Ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Die Situation ist tatsächlich so, dass es sehr wenig Leute gibt, die da in den Bereich hineindrängen geradezu. Mhm. Also wir haben vielleicht 1-2 Bewerbungen pro Jahr. Okay. Die wirklich fragen, ob es bei uns eine Möglichkeit gibt der Mitarbeit. Die andere Seite ist, dass die offenen Stellen bzw. die Angebote, da wirklich davon sein Leben, Lebensunterhalt zu bestreiten, nicht größer werden, sondern kleiner. Also es ist die Steiermark und Graz sind kein Medienstandort, kein großer, sondern das ist relativ überschaubar, was wir da haben. Und da ist natürlich ganz, ganz schwer, dann einen Job zu ergattern. Und ich glaube, dass so wirkliche Nachwuchs beziehungsweise eher so Quereinsteiger sind, die schon im Journalismus gearbeitet haben und dann in dieses Ressort, wie es ja beim Gernot auch war, das scheint mir jetzt mittlerweile so das Üblichere zu sein, dass da keine ganz Frischgefangten kommen, sondern dass das eher Leute schon mit einer gewissen Erfahrung am Schreiben, Erfahrung mit Medien sind, die dann diesen Bereich für sich entdecken, weil sie den spannend finden. Also das haben wir öfter als so die direkte Spontanbewerbung, gewissermaßen Impulsivbewerbung.
Und bei dir? Würde ich bestätigen, dass es so ist. Wobei man generell, man muss dann natürlich sagen, wie schaut es ökonomisch gesamt aus? Nicht? Wie viele Stellen gibt es und wie viele Positionen gibt es, wo man dann einen Lebensunterhalt darauf aufbauen kann? Nicht? Das ist das große Thema über allem, dass es einfach wenig Geld gibt, schwindende Budgets gibt. Wir haben die letzten 15 Jahre nur ein Minus gehabt bei uns generell. Und das Hauptthema heißt sparen und nicht, wie entwickeln wir weitere Ressourcen für weitere Projekte. Ne? Das ist auch eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Mhm. Aber das Interesse in meinem Bereich, es gibt immer wieder Interessierte und die auch da Interesse haben. Die Frage ist, haben wir die Stelle dafür, dass wir die besetzen können? Das haben wir eher derzeit nicht.
Wir kommen noch zu etwas anderem. Das geht jetzt um eure Erinnerungen. Was war so in eurer Karriere 1-2 Mega-Highlights im Kunst- und Kulturbereich, die ihr erlebt habt?
Kann ich nicht sagen. Zu viele. Also
Erfahrung.
Schwer. Kann ich wirklich schwer sagen. Also das Kulturhauptstadtjahr 2003 war sicher eine Ausnahmesituation. Finde aus dem heraus, weil einfach man das erste Mal das Gefühl gehabt hat, es ist jetzt einmal genug Geld für die Kultur da. Und da sind, finde ich, auch ziemlich spannende Sachen passiert. Also gerade im Opernbereich, die Uraufführungen und so, das war schon toll. Also das, aber ich finde auch, also für mich sind es eher dann oft auch so konstant gut arbeitende Institutionen oder Menschen, also so wie der Rotor zum Beispiel, die seit Jahren wirklich tolle Arbeit leisten, das Theater im Bahnhof oder, also da fallen mir total viele ein, die mich immer wieder positiv überrascht haben und tolle Sachen gemacht haben, aber jetzt da einzeln herauspicken, ist echt schwer.
So prägendes Ereignis.
ich glaube, es ist schwer, das zu benennen, weil wir es auch innerlich nicht ranken, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt so die Top 10. Natürlich hat jeder seine Präferenzen, wo er sagt, wow, das bewundere ich, wie toll das gemacht ist. Und wir sind alle, glaube ich, so fein, dass wir jetzt nicht nur jetzt unsere persönlichen Highlights da preisgeben oder nennen wollen, um die besonders zu highlighten. Das Schöne, glaube ich, an unserem Job ist, dass diese Begegnung der vielen, da geht es gar nicht, mit welchem Weltstar bist jetzt, hast du jetzt ein Interview gemacht oder wen hast du getroffen, der besonders bedeutend ist, sondern es sind die einzelnen Projekte, die dich oft berühren. Es geht immer um die Berührung und die Verzauberung, die die Kunst herstellen kann. Und da gibt es fast täglich, wöchentlich ein Highlight, sodass man das gar nicht jetzt sagt, okay, jetzt gab es mal drei Highlights und jetzt gibt es nichts, sondern ich glaube, das Spannende ist wirklich, sich einzulassen auf die einzelnen Projekte, die gemacht werden und die in der Tiefe zu erspüren. Das macht das Schöne einfach aus, empfinde ich. Und dass man gar nicht jetzt das so in dem üblichen Highlight-Raster, wie man sonst rankt, irgendwie, das waren meine Top 3 Erlebnisse. Und ich speichere das ja gar nicht so ab, sondern man hat an das erinnere mich so und das war noch schön und das war ja was. Sondern du bist eher in dem Prozess drinnen, der permanenten Begegnung und der permanenten Berührung, die da passiert.
Ich glaube, dass das viel zu viel war, sein würde, was man da erwähnen müsste, was einen beeindruckt hat. Prägend kann man schwer sagen. Ich habe jetzt kürzlich wieder in Salzburg die Ausstellung, die kleine Ausstellung zu Nicolaus Anoncourt erlebt und habe dann wieder gesehen, seine Notizen zu den drei letzten Mozart-Symphonien. Und kann mich erinnern, dass das nach dem Stereate-Konzert ich mich wirklich geplättet, oder es war nicht unangenehm, aber es war so, als wäre man ungespitzt in den Boden gerammt worden. Und es gibt schon Erlebnisse, die eigentlich nur in der Kunst fast möglich sind. Und an die denkt man schon gern zurück. Und das ist dann schon, man denkt nicht ständig dran zurück und denkt man nicht, mein Gott, also wie der Macbeth vom Scharino bei dem steirischen Herbst war, das war schon eine tolle Sache und so weiter. Aber natürlich nimmt man diesen Reichtum, den man doch über Jahre in sich aufsaugt, der macht natürlich sehr viel was mit einem. Und das ist jetzt, da wäre jetzt unfair, da einzelne Dinge herauszugreifen, obwohl ich jetzt natürlich schon wieder welche gesagt habe. Aber deren wären sehr, sehr viele.
Was macht sie zum Ausgleich? Das würde mich nur interessieren. Gibt es so Kunstdetoxen dann, Überdosis sich reingezogen hat? Oder?
Ja, also im Urlaub schaue ich dann Ausstellungen an. Na, tatsächlich sind wir auch im Urlaub relativ viel. Im Städteurlaub machen wir sehr viel Kunst, aber wir gehen halt Radfahren und also im Urlaub ist mehr so Outdoor und so weiter und Wandern und ich versuche alles Mögliche, weil die Schwierigkeit bei Kulturjournalistinnen ist ja tatsächlich, wenn man sich dafür interessiert, ist es meistens dann nicht nur die Arbeit, sondern auch nur das Hobby. Man liest den Roman nicht und kann dabei ausblenden, dass man eigentlich als Kulturjournalist arbeitet. Also es ist alles irgendwie dann mit der Arbeit verlinkt, was einer der ganz großen Probleme natürlich ist. Also die Tür und Tor zur Selbstausbeutung sind natürlich da geöffnet, weil man dann nie frei hat von sich selbst gewissermaßen. Aber ich mache so, also ich versuche irgendwie körperlich aktiv zu sein und mache ganz andere Sachen. Weiß nicht. Ich tue gern Modell bauen und sowas. Also etwas, wo man, also wichtig ist immer, dass du den Kopf völlig wegkriegst und dass du einfach auf einem anderen Planeten bist für eine Zeit lang. Weil ohne diesen Ausgleich geht es natürlich nicht, aber Kulturjournalistinnen haben da ein Riesenproblem, glaube ich, soweit ich das in den letzten Jahrzehnten gesehen habe.
Maike nickt.
Ja, es geht mir ganz gleich. Also ich lese, ich gehe ins Ausstellungen, ich gehe ins Theater, auch in meinem Urlaub. Also es ist wirklich schwer, da rauszukommen aus dem, man will es ja auch nicht. Also es ist.
Beim Kulturjournalismus, es ist eine Lebenshaltung, dass du eigentlich das Leben dich vereinnahmt, hier in einer anderen Art draufzuschauen. in einer Art, die du gelernt hast durch viele, viele Prägungen mit vielen, vielen Begegnungen und die dich ein bisschen verändert haben. Und jetzt willst du gar nicht abschalten im klassischen Sinn, wie okay, jetzt mache ich meinen Job und jetzt muss ich abschalten, muss woanders sein. Aber was der Martin gesagt hat, das ist so richtig. Man muss dann sich auch einmal befreien von dem, dass man glaubt, dass man Kulturjournalist ist. Und, aber das ist wie bei allen Menschen so. Jeder muss sich immer befreien von seiner Idee, die man von sich hat und mal ganz ein anderer sein. Und wenn du in der Natur bist oder am See oder im Meer oder am Berg, dann kannst du wahrscheinlich am leichtesten dich da befreien und dich vergessen, dass du ja, was sonst machst. Aber man kann in keine Stadt fahren oder in keinen Ort, wo es dann nicht wie magnetisch angezogen bist von einem Konzert oder von einer Galerie und einfach dann schaust, weil es einfach ein schönes Spiel ist. Ne? Das ist ein Nahrungsmittel, einfach ein Lebensmittel, das dein Leben bestimmt.
Wir sind jetzt bei euren Wortmeldungen zwei Wörter hängen geblieben. Vergessen, sich selbst vergessen. Wir wollen diese Sendung auf keinen Fall vergessen. Und das zweite ist Begegnungen. Ich finde das großartig. Danke vielmals für die Begegnung heute und für dieses wirklich anregende Gespräch. Und dass ihr auch auf unsere Fragen, egal wie sehr oder wie komisch sie waren oder wie platziert sie waren, dass ihr so großartig geantwortet habt. Danke vielmals fürs Kommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke für die Einladung. Danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.